Gottes Wort ist gewiss, so soll das Thema heißen für den heutigen Abend. Und dazu lesen wir die Verse 19 bis 21 aus dem ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefes. Wir haben desto fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagung in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern die heiligen Menschen Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geist. Auch hier setzt der Apostel Petrus einen sehr starken Akzent, indem er deutlich macht, dass aufgrund der Erfüllung des Wortes Gottes wir eine große Gewissheit haben, dass sich auch der Rest erfüllen wird und dass wir das prophetische Wort haben als ein Licht durch die Zeit und dass die Bibel uns der Wegweiser ist durch die Zeit und wir gut daran tun, sie als die Grundlage unseres Glaubenslebens zu nehmen. Wir lesen ja mancherlei Bücher, auch von Zeugnissen, die andere Glaubensgeschwister geben, vielleicht auch Auslegungen über bestimmte Texte, aber nichts kann uns so stark speisen und helfen wie das Wort Gottes selbst. Das ist das Wichtigste. Verstehen, menschlich verstehen oder nicht verstehen, spielt die Rolle hier nicht, sondern Glauben dessen, was wir lesen. Es ist wahr. Und allein diese Tatsache, dass es wahr ist, erquickt unsere Seele. Auch wenn wir jetzt den Inhalt gar nicht so richtig aufnehmen können mit unserem Verstand. Wir wissen, wir lesen die Wahrheit. Wir lesen Gottes Wort. Wir haben den Schatz in der Bibel. Und der Herr ruft uns immer wieder in seine Gegenwart durch dieses oder jenes Wort und tröstet uns auch durch dieses und jenes Wort. Er stellt es einfach vor unser Herz und sagt, schau mal, ich habe das geschrieben, da halte dich dran. Es ist für dich gesagt. Wir haben desto fester das prophetische Wort. Das prophetische Wort ist ja das Wort, das Gott durch auserwählte Menschen geredet hat, die er für sich abgesondert hat, die er gebraucht hat, um sein Wort in ihren Mund zu legen und sie sollten es aussprechen. Propheten des Alten und des Neuen Testamentes sind dazu berufen gewesen. Sie sagten immer etwas aus, was dort kommen würde, wonach man sich ausrichten lassen sollte. Zum Beispiel war es ja auch Abraham. Abraham, dem bereits gesagt worden ist, wie der Werdegang seiner Nachkommenschaft sein sollte, wie der Werdegang des Volkes Israel in Ägypten sein sollte und vieles andere mehr. Isaak, er konnte ja prophetisch segnen Esau und Jakob. Das bekam er vom Herrn, nicht weil er sich das so ausgedacht hat, was er seinen Kindern gerne wünscht. Wir wünschen ja unseren Kindern auch immer das Beste. Aber es ist nicht immer das Richtige, was wir ihnen wünschen, sondern was Gott sagt darüber, das ist das Beste. Und so konnte er prophetisch einen Segen aussprechen über Jakob und auch über Esau. Aber auch Jakob konnte seine 12 Kinder segnen mit prophetischem Segen, was aus ihnen werden würde, was sie in ihrem Stammesgebiet sein würden. Auch Mose berichtete durch den Geist Gottes von der Zukunft über die Stämme Israels im Lande Kanaan. Und wir wissen, auch Jesaja und Jeremia und alle anderen Propheten sprachen von zukünftigen Dingen. Sie rührten zwar auch Gegenwärtiges an, aber in erster Linie wiesen sie immer den Weg in die Zukunft, dem wir nachfolgen sollten. Und zuletzt, so heißt es in Hebräer 1, Vers 2, redete Gott durch seinen Sohn, Jesus Christus. Er war nämlich schon von Anfang an dabei. Er war bei der Gründung der Erde dabei und bei der ganzen Schöpfung. das lesen wir zum Beispiel in Sprüche 8, können wir sehen, dass er der Werkmeister gewesen ist. Und interessant, in Sprüche 8 ist es auch so, und überhaupt in dem Buch der Sprüchen, dass hingewiesen wird auf ihn, den Sohn, und dass der Name erfragt wird. In Kapitel 8, da heißt es dann, in Vers 25 oder 23 lese ich mal schon, dann 25 und 30, ich bin eingesetzt von Ewigkeit, von Anfang vor der Erde, da die Tiefen noch nicht waren, da war ich schon geboren, da die Brunnen noch nicht mit Wasser quollen, ehe denn die Berge eingesenkt waren vor den Hügeln, war ich geboren. Und Vers 30, da war ich der Werkmeister bei ihm und hatte meine Lust täglich und spielte vor ihm alle Zeit. Prophetische Rede heißt ja, hier wird etwas gesagt aus dem Wissen Gottes heraus, was sich ereignen wird, wie sich alles gestalten wird, um uns auch die Furcht vor dem Zukünftigen zu nehmen. Deswegen schauen wir ja auch nicht nur in die prophetischen Aussagen im Blick auf das antichristliche Reich, sondern viel weiter. Wir schauen auf die Wiederkunft des Herrn, auf sein Reich, was er hier sichtbar aufrichten wird, und auf das Ende, wenn alles aufgehoben wird, was zu ihm gehört, in die Ewigkeit, auf die neue Erde, unter dem neuen Himmel. So weit dürfen wir schauen durch das prophetische Wort. In Sprüche 30, da wird ja auch schon gesagt, kümmert euch einfach darum, was Gott sagt, und lasst euch nicht von euren eigenen Gedanken immer bewegen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dies so lesen kann. Hier sagt nämlich der Agur etwas. Er sagt eigentlich, er hat sich abgemüht, Gott zu verstehen, aber das geht nicht. Ja, er hat davon ablassen müssen, von diesem Verstehen, denn ich bin der Allernärrischste und Menschenverstand ist nicht bei mir. Ich habe Weisheit nicht gelernt, dass ich den Heiligen erkennete. Denn wer fährt hinauf gen Himmel und wieder herab? Wir lesen das auch im Neuen Testament. Niemand fährt in den Himmel als der, der herabgekommen ist aus dem Himmel, Jesus Christus. Wer bindet die Wasser in sein Kleid? Wer hat alle Enden der Welt gestellt? Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn? Steht dort geschrieben. Wie heißt sein Sohn? Verstehen wir, das ist prophetisches Wort. Ja, da ist ein Sohn, der kommen wird, wird hier quasi schon angedeutet. Er wird kommen und ein wunderbares Werk ans Licht bringen, nämlich das Werk der Gnade, der Erlösung von Schuld und Tod. Auch bei der Führung des Volkes Israel durch die Wüste war Christus schon dabei. Paulus zitiert das dann und sagt in 1. Korinther 10, Vers 4, der mitfolgende Fels war Christus. Sie tranken alle von diesem mitfolgenden Fels. Christus, er war dabei. Er war dabei. Prophetisches Wort. Und in den Psalmen wurde von ihnen gesprochen. Jesus sagte nach seiner Auferstehung in Lukas 24, 44, die Psalmen redeten doch von mir, Mose und die Propheten und die Psalmen. Es steht doch alles schon geschrieben, darum sollt ihr darauf achten. Wir haben desto fester das prophetische Wort, weil die Erfüllung der einzelnen Teile, der zugesagten Teile, geschehen ist. Das Wort der Prophetie wies also den ganzen Werdegang der Gemeinde und der Wiederherstellung Israels auf. Und als der erhöhte Herr zur Rechten Gottes deutete auch Jesus prophetisch das Ende der Welt. Wir sagen ja manchmal, es ist die Offenbarung Johannes, aber steht geschrieben in Offenbarung 1, Vers 1, es ist die Offenbarung Christi, die er Johannes gegeben hat, damit er das aufschreibt und wir durch die Offenbarung, die Prophetie Jesu getröstet werden, die er vom Himmel her gegeben hat. Das prophetische Wort ist das Wort aus der Gegenwart Gottes. Aus der Gegenwart Gottes. Ja, Gott selbst redet dort, was er in Zukunft geschehen lassen will. Und dieses Wort, weil es aus der Gegenwart Gottes kommt, von Gott, ist absolut zuverlässig. Das will Petrus hier auch sagen für die letzten Tage. Verlasst euch absolut auf das Wort Gottes. Es ist zuverlässig. Die Weissagungen der Bibel sind nicht menschlich, sondern durch Gottes Geist, den Heiligen Geist, in den Gefäßen, die Gott sich erwählt hat, hervorgebracht worden. Und das Wort desto fester, so wie Petrus es sagt, desto fester haben wir das prophetische Wort, bedeutet doch, wenn Jesus Christus tatsächlich gekommen ist, so wie er angekündigt wurde, schon im Alten Testament, dann merken wir, dass wir uns auf alles verlassen können. Wir haben dieses Wort desto fester. Allerdings, wir merken ja, und das haben wir uns auch schon gesagt in den letzten Versammlungen, dass die Gefahr da ist und leider oft sichtbar ist, dass wir uns nicht mehr ganz auf Gottes Wort verlassen. Wir suchen oftmals menschliche Nebenwege, wie es doch gemeint sein könnte, wie es uns am besten passt. Wenn wir Gottes Wort beim Wort nehmen, dann verließen wir uns buchstäblich darauf. Dann würden wir mit all unseren Fragen und Nöten uns dem Herrn anvertrauen, der sogar für die einfachsten Dinge unseres Lebens, unseres Alltages, gesagt hat, dass er sich der Dinge annimmt. Ich zitierte ja schon mal aus dem Matthäusevangelium, sorget euch nicht, sagt der Herr. Und setzt dann am Ende dieser Rede zu, das machen die Heiden, die nichts von Gott wissen, die das prophetische Wort nicht ernst nehmen, die die Bibel nicht ernst nehmen, die kreisen sich in Sorgen ein und verbauen ihr Leben damit. Ja, verstehen wir? Wir haben desto fester das prophetische Wort, weil tatsächlich der Erlöser und die Erlösung gekommen ist, die ja schon hunderte, ja tausend Jahre vorher schon angesagt worden ist. Das hat sich doch erfüllt. Jetzt können wir uns doch auf den Rest, so will ich es mal sagen, ganz fest verlassen, dass es sich auch noch erfüllt. Petrus wies ja auf die Verheißung und die Erfüllung des Wortes Gottes hin über den gesalbten Erlöser, über den Messias. Sein Auftrag, der Wandel, das Wesen, das Leiden, Sterben und Auferstehen von den Toten wurde bereits ja schon angekündigt. Es war ja im Grunde genommen nichts Neues. Die Psalmen, zum Beispiel Psalm 22 und 69, sprechen bereits vom Leiden Jesu, von dem Leid, stellvertretenden Leiden des Messias, des Gesalbten für die Menschheit. Was da geschehen muss, damit sie erlöst wird. Auch in Jesaja 53 lesen wir ja diese Worte, die den Messias betrafen und betreffen. Wir lesen schon im Psalm 110 von der Priesterschaft Jesu, dass er Sohn Gottes ist und Priester. Und von seiner Wiederkunft lesen wir auch in den Psalmen 50, 97, 98. Und dass er der König aller Könige ist, das wurde auch schon längst angesagt im Psalm 2 oder 21 oder 45 oder 72. Alles steht schon fest. Hier können wir deutlich verstehen, warum Jesus zu denen in Israel, zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, Folgendes sagte in Johannes 5, Vers 39. Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeugt. Also er spricht davon, das steht doch alles schon drin. Das prophetische Wort ist fest. Und Petrus sagt, dadurch, dass Jesus nun gekommen ist, ist es desto fester, weil hier mit seinem Kommen ja der Neuanfang des Lebens ans Licht gekommen ist, nämlich der Neuanfang zum ewigen Leben in Gottes Reich. Desto fester haben wir das prophetische Wort. So haben sich also auch die Aussagen, die Gott durch die Propheten über die Gefangenschaft des Volkes Israel und die Befreiung erfüllt. Genau das, was Gott gesagt hat. Ich lese mal nur zwei Stellen. Einmal Jeremia 25. Da kündigte der Herr an, dass das Volk weggeführt wird und dass es in die Gefangenschaft kommt und auch wie lange. Wie lange, ja? Jeremia 25, Vers 11 und 12. Das ganze Land soll wüst und zerstört daliegen und sollen diese Völker, also die heidnischen Völker, dem König zu Babel dienen. 70 Jahre, die Völker, die der König von Babel unterjochen kann. Wenn aber die 70 Jahre um sind, will ich den König zu Babel heimsuchen und dies Volk, spricht der Herr, um ihre Missetat, dazu das Land der Chaldäer und will es zur ewigen Wüste machen. Also hier wurde einfach durch Jeremia schon gesagt, so lange wird das dauern. Und es hat ja noch gar nicht stattgefunden. Hat noch gar nicht stattgefunden. Und als das dann stattgefunden hat, lenkte Gott wieder durch seinen Geist den Daniel und gab ihm prophetische Rede und Hinweise auf das, was Gott gesagt hat. In Daniel 9 steht in Vers 2, in diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst werden. Ja, die waren jetzt erfüllt. Er wurde darauf gelenkt. Genau was Gott gesagt hat, hat sich erfüllt. Und unter Esra wurde dann wieder das Volk neu zusammengefügt. In Matthäus 24, Vers 2 sprach Jesus auch, es wird in Jerusalem und im Tempel oder beim Tempel nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Konnte man noch gar nicht sehen. Aber genauso ist es 70 nach Christus geschehen. Es ist alles zerstört worden. Der Tempel zerstört worden. Kein Stein blieb auf dem anderen. Wir verstehen also, warum Petrus hier mahnt, haltet euch an das Wort, das Gott zuvor gesagt hat. Prophetisches Wort heißt ja eine Aussage für etwas, was noch nicht da ist. Es ist nicht nur ein Wort, was jetzt im Moment für uns gerade gegeben ist, sondern was uns schon in die Zukunft weist, weil Kinder Gottes, sollte die an Gott glauben, sicher leben sollen. Alles andere macht unsicher. Wir lesen ja auch in der Schrift, dass die Menschen, die nicht dem Herrn die Ehre geben, sie werden verschmachten vor Furcht und im Warten vor den Dingen, die da kommen. Im Warten. Sie wissen nichts genau und sie können nichts damit anfangen. Sie kennen den Ausgang nicht. Wie wird denn das werden? Das sind ja sogar Fragen, die manchmal in unser persönliches Leben einschleichen. Ja, wie soll denn das bloß alles werden? Ja? Und dann beschäftigen wir uns mit diesen Eventualitäten, wir haben keine Sicherheiten. Aber Gottes Wort gibt uns Sicherheit und zwar zunächst auch für einen Tag. Und dann weist uns der Herr sogar den Weg und sagt, am Ende wird alles gut. Heute lebst du und am Ende wird alles gut. Ja? Und das soll uns tiefe, tiefe Sicherheit geben, muss es auch, weil das sichtbare Böse so überhand nehmen wird, dass wir meinen, Gott ist überhaupt nicht mehr da. In einem Film über den Holocaust, wo Juden im KZ sitzen und sich unterhalten, warum sie da im KZ sitzen, und da sagen der eine, ja, ja, dem Gott, den gibt's offenbar nicht, der fragt nicht nach uns, und ein anderer sagt, auch Gott ist wohl auf Urlaub. Es ist so schrecklich, wenn Gott da wäre, dann kann das doch gar nicht hier geschehen. Kann das doch nicht geschehen. Aber da gab es dann auch einen Juden und da hatte mal die Schwester Japfin darüber gesprochen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, im KZ seinen Volksgenossen einfach zu sagen, ihr müsst an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs weiter glauben und ihr dürft keinen Hass gegen die Peiniger haben, dann seid ihr genau wie sie. Und er versuchte sie einfach zu bekehren, zu dem Gott Abrahams. Er hat euch nicht vergessen. Wir wissen nicht, warum wir jetzt hier im KZ sitzen, warum wir so gepeinigt werden, aber Gott ist doch da. Schaut jetzt nicht nur auf die Dinge, die so schrecklich und so furchtbar sind um uns herum und die ihr selber erlebt, sondern schaut innerlich auf Gott. Und er konnte vielen helfen. Und das ist wunderbar. Und das sollen auch wir so erleben. Denn es werden Zeiten sein, wo sonst solche Fragen, wo ist Gott, warum lässt er das zu, auch in unserem Herzen aufbrechen. Wir können also heute immer wieder für uns sagen, wir haben fest und desto fester, weil sich das alles erfüllt hat, das prophetische Wort. Weil auch vor unseren Augen immer noch die Erfüllung wieder sichtbar wird durch die Sammlung des Volkes Israel, die ja auch angekündigt worden ist durch die Propheten Hesekiel, Jeremia, in Hesekiel 36 zum Beispiel, wo der Herr sagt, ich will mein Volk auch wieder sammeln aus allen Richtungen. Ich will sie in das Land bringen, darin sie gelebt haben. Und siehe da, das hat keiner für möglich gehalten. Selbst das Volk hat es nicht für möglich gehalten. Wer diese Bemühungen mit irgendwie verfolgt hat, dass nach dem Kriege Israel, das Volk Israel irgendwo sich wieder ansiedeln wollte, hat ja gehört, dass sie gar nicht nach Palästina, wie es damals hieß, gehen wollten, sondern sie wollten nach Australien oder nach Uganda und sich dort als Volk neu formieren. Sie haben nicht gedacht, dass sie wieder in das Land der Väter kommen könnten, weil es ja da auch so viele Schwierigkeiten gab. Aber genau das wollte Gott und er führte sie in dieses Land. Und als eben Theodor Herzl bei diesem Kongress in Basel dann sagte, wenn ihr es glauben wollt, in 50 Jahren wird das geschehen. Und genau 50 Jahre danach, er war auch so ein Prophet, war die Staatsgründung in Israel. Genau 50 Jahre danach. Und dann hat man gesagt, weil es ja so viele verschiedene Sprachen gibt, wir müssen wieder Hebräisch reden. Ja, das ist für uns ganz neu, ja, das ist, haben wir ja lange nicht gemacht, kennen wir ja auch gar nicht. Ich sprach mal in Berlin mit einem jüdischen Ehepaar, älteren, sie leben jetzt auch nicht mehr. Sie sollten doch nach Israel gehen. Nein, das können wir nicht mehr, dann müssen wir auch Hebräisch lernen und so weiter. Nein, wir sind ja hier in Berlin zu Hause und so weiter, das geht ja gar nicht. Doch, ihr müsst Hebräisch lernen. Und wenn man nach Israel kommt, ist es ja eine Pflicht, man muss in den Ulpan, man muss 3 Monate einen Schnellkursus machen, dass man Hebräisch lernt, weil das eben die Sprache des Volkes ist. Gott sagt, ihr kommt wieder zurück, ihr werdet ein Volk sein, ich will in eurer Mitte sein. Und wir sehen dieses Wunder nach 2500 Jahren vor unseren Augen, dass es wieder einen eigenen Staat Israel gibt. Das hat kaum einer mehr für möglich gehalten, dass man zu so einem eigenen Staat käme. Wir haben desto fester das prophetische Wort, denn Gott sagt ja auch in Jesaja 46, Vers 11, was ich denke, das tue ich auch. Und in Jeremia 1, ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue, dass ich es tue. Ich mache das, was ich sage. Oder Bileam sollte ja Israel verfluchen. 3-mal, der Balak hatte ihn dort eingeladen aus Moab und hat gesagt, dieses Volk kann uns gefährlich werden, wir haben so vieles gehört, welche Vollmachten die haben, komm und verfluche uns das Volk. Und beim zweiten Altarbau, wo es Bileam wieder versuchte, musste er doch das Volk segnen, insgesamt 3-mal. Und er sprach aus, sollte Gott etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Also er kam unter diesen Geist Gottes und musste das aussprechen. Hier kann keiner etwas dagegen sagen und dagegen arbeiten. Gottes Wort steht fest. Und wer sich darauf verlässt, der steht auch fest mit ihm. Weil keiner das annullieren kann, was Gott sagt. Auch im Neuen Testament sprach ja der Herr deswegen immer wieder, drei Stellen nenne ich einfach mal, Matthäus 24, 25, Johannes 16, 4 und Johannes 13, 19, wo er sagte, ich habe euch das zuvor jetzt gesagt. Zuvor gesagt, damit ihr sicher seid. Wenn das kommt, wisst ihr, das ist das, was ich euch gesagt habe. Ich habe euch das alles zuvor gesagt. Ihr sollt doch nicht überrascht sein. Denn wenn ihr überrascht seid, dann werdet ihr ängstlich. Und das will ich nicht. Gott will, dass wir im Frieden leben, in der Ruhe, in der Besonnenheit. Darum sagt Petrus dann auch, nicht nur wir haben desto fester das prophetische Wort, sondern ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet. Achtet darauf, hört darauf, lest das Wort Gottes. Denn nur Gottes Wort ist echte Orientierung und echte Lebenshilfe für die Seele. Es gibt keine, auch jeder, kein Psychologe. Das ist alles nur Schaumschlägerei. Die können gar nicht helfen. Ja, die versuchen, das ist ja sehr nett, aber sie können das nicht. Sie können keine echte Hilfe bieten. Sie können vielleicht mal so einen kleinen Knoten lösen, dass der andere sagt, aha, so ist das. Aber eine Lebenshilfe kann keiner bieten. Nur das Wort Gottes. Er ist der Arzt. Darum nennt er sich Jahwe Rapheka. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und wir sollen zu ihm kommen und auf sein Wort uns verlassen. Das Wort zeigt uns den Weg der Erlösung immer wieder auf. Erlösung von Sünde zeigt uns auf, dass der Tod gänzlich überwunden worden ist. So wie in Johannes 11 Jesus ja sagt, wer da lebt und glaubt an mich, der stirbt nicht. Ja, das verstehen wir nicht. Wieso? Der stirbt ja doch. Nein, er legt doch nur sein Kleid ab. Aber er stirbt nicht. Er hat keine Begegnung mit dem Tod in Ewigkeit. Er geht nur hinüber, so als ob er entrückt wird. Ja, er geht nur hinüber. Der Tod ist gänzlich überwunden durch das Werk auf Golgatha. Und das Ziel des Glaubens wird uns immer wieder durch das prophetische Wort vorgestellt. Wir können uns jetzt schon darauf freuen, durch das Wort auf das, was wir da mitgeteilt bekommen und was wir im Glauben sehen können. Und das Wort Gottes rüstet uns zu, auch für den Dienst in dieser Zeit. Wir kriegen dadurch alles geschenkt, was wir hier brauchen. Wir brauchen also keine Selbsttherapie anzusetzen und müssen auch nicht eine Zwangsjacke uns umlegen, um das Richtige zu tun, sondern in das Wort Gottes schauen und es von Herzen annehmen. Wie schrieb der Apostel Paulus auch an Timotheus? 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, also immer zurechtrücken, dass wir da in der Gerechtigkeit Jesu bleiben, damit ein Mensch Gottes sei vollkommen und zu allem guten Werk geschickt. Das richtet das Wort Gottes aus, wenn wir darauf eingehen. Wir haben desto fester das prophetische Wort und wir tun wohl, wenn wir darauf achten. Darauf achten als ein Licht, das uns den Weg weist. In allen Lebenslagen sollen wir den Rat des Herrn befragen und uns auf sein Wort verlassen. Ob man jung ist oder älter ist. Psalm 119, Vers 9 sagt er zum Beispiel, wie kann ein junger Mensch unsträflich seinen Weg gehen? Indem er sich verlässt auf Gottes Wort. Das ist das Geheimnis. Und später heißt es dann auch für die Erwachsenen, das Wort in Vers 105 ist eine Leuchte vor unseren Füßen, ein Licht auf unserem Weg, dass wir genau wissen können, Schritt für Schritt, da geht's lang. Da brauchen wir gar nicht suchen und irren. Die Abhängigkeit allerdings im Gebet, im Herzen von dem Herrn und die Beachtung seines Wortes ist wichtig. Und hier ist niemand ausgeschlossen, sondern einfache Kinder Gottes und solche, die vielleicht eine besondere Stellung im Reich Gottes haben. Für jeden ist das Wort Gottes wichtig. Und da habe ich wieder auch eine Unterhaltung gelesen, die ist ja zum Schmunzeln, aber sie spricht aus der Wahrheit. Da war ein Gespräch eines einfachen Mannes, eines Irländers, mit einem katholischen Priester. Und dieser Irländer, der einfache Gläubige, behauptete, dass er selber die Bibel als Licht haben muss für seine Seele. Und das will er da so machen. Aber da sagte der Priester zu ihm, also die Bibel ist für die Priester da und nicht für solche Leute, zu denen du gehörst, die nichts davon verstehen. Und er sagte dann einfach, das kann nicht ganz richtig sein, denn ich lese ja in meiner Bibel, dass man sie seinen Kindern lehren soll und sie ihnen einschärfen soll. Und die Priester, die haben ja keine Kinder. Also dann muss das ja auch für mich sein. Aber der Priester sagte, Michael, du kannst die Bibel nicht verstehen und sie ist gar nicht dazu da, damit sie von dir verstanden wird. Na nun gut, sagt er, wenn ich sie nicht verstehen kann, so wird sie mir gewiss nicht schaden. Und das, was ich davon verstehe, kann mir nur nützlich sein und dienlich sein. Das ist ja ganz richtig, sagt der Priester weiter, aber du musst zur Kirche gehen. Und die Kirche wird dich unterrichten und dir die Milch des Wortes geben. Ja, und der Einfältige sagt, ja, und woher nimmt die Kirche die Milch? Die Antwort, na ja, woher anders als aus der Bibel? Ja, dann, mein Herr, will ich mich doch lieber selber an die Kuh halten. Tja, nicht? So ist das. Also jeder ist dazu eingeladen, nicht? Da muss man keine besonderen Leute haben. Ja, dann will ich mich auch an die Kuh halten. Gottes Wort ist für jeden da. Achten auf ein Licht, sagt Petrus. Es leuchtet, das Wort Gottes leuchtet uns wirklich den Weg. Hilft uns orientiert, auch in die Zukunft hineinzuschauen, immer wieder zu sehen, Jesus kommt, er verlässt die Seinen nicht. Er hat einen Platz für mich bereitet. Er will, dass ich diesen Platz einnehme. Wenn wir meinen, ohne Zuspruch des Herrn, ohne Gebet, ohne sein Wort, den Weg des Heils finden zu können, werden wir immer in die Irre laufen. So wie die Gemeinde zu Laodicea, sie sagte, wir brauchen nichts, wir haben alles und jetzt ist es genug. Und der Herr hat gesagt, nein, euch fehlt alles. Ihr müsst von mir beschenkt werden. Bis zur Wiederkunft des Herrn wird die Finsternis dieser Welt zunehmen. Und so schrieb es auch Paulus im Epheserbrief Kapitel 4, 17 bis 18, dass die Finsternis die Weltmenschen regiert, dass ihre Herzen verdunkelt sind und sie nichts verstehen von dem Lebensweg. Und diese Finsternis nimmt immer mehr zu, bis sie sich gesteigert hat in dem Auftreten des Antichristen, der nämlich die Finsternis so groß werden lässt, dass er nur noch irdische Gesinnung zulässt. Woraus können wir das sehen? Das können wir aus dem Zahlenwert seines Namens sehen, 666. 6 ist die Zahl des Menschen und alles soll nur irdisch gesinnt sein, Leib, Seele und Geist. Nichts Geistliches mehr zulassen. Er ist Gott. Er will die vollkommene Materie den Menschen schenken und sagen, hier hast du Paradies auf Erden. Du brauchst nichts anderes. Das ist die höchste Potenz der Finsternis, die dann aufbrechen wird und versuchen wird, alles unter ihre Fittiche zu bekommen. Doch so wie Jesus Christus das Licht ist und die Finsternis erhält für diejenigen, die Orientierung suchen, so wird dann auch die Finsternis auf der einen Seite zunehmen, aber das Licht weiter leuchten. für uns, wenn wir in das Wort Gottes sehen. Denn der Herr sagt ja in Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, die dazu nimmt. Auch 666 wird ihn nicht schaden. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Allerdings, und das habe ich auch mit Schmerzen oft gelesen, und man schüttelt dann den Kopf, wie kann denn das sein, sagte der Herr in Johannes 3, Vers 19, dass viele die Finsternis lieber haben als das Licht. Das Licht kam in diese Welt, aber sie hatten die Finsternis lieber. Deswegen bekehren sich manche Menschen auch nicht, obwohl sie ja das Angebot bekommen haben, weil sie lieber das Leben der Finsternis haben, der Vergänglichkeit dieser Welt. Und das wollen sie nicht loslassen. Sie haben lieber die Finsternis als das Licht. Und dann sagte Petrus, setzt eure Hoffnung ganz auf das Wort Gottes, bis der Tag anbreche. Die Orientierung, also im Glauben für die Gemeinde Jesu, bleibt fest durch das prophetische Wort, durch das Wort des Herrn, bis zur Wiederkunft des Herrn, Aufrichtung seines Reiches und Aufrichtung der Herrlichkeit für die, die an den Glauben im himmlischen Wesen, zur Begegnung mit ihm. Bis der Tag anbreche. Sei es durch das Abscheiden, durch das Ablegen des Leibes, ist es ja wirklich nur das Ausziehen des Mantels. Unser Leib ist nicht mehr. Er ist nur das, er ist nicht unser Leben. Wir betrachten ihn einfach so wie ein Raumanzug, den man haben muss, wenn man auf dem Mond spazieren geht. Dann geht es ohne diesen Anzug nicht. Der Anzug ist der Katalysator notwendigerweise, um in dieser Sphäre leben zu können. Und so haben wir auch so einen Anzug. Und wenn die Weltmenschen vom Sterben reden, dann reden sie immer von dem Anzug des Sterbens und da ist ihr ganzes Leben hin, weil sie ihr Leben in diesen Anzug gesetzt haben und nicht in die Hoffnung Jesu. Wir legen nur den Anzug ab, so wie wir ein paar Kleider in den Schrank hängen. Und so legen wir ihn dann in die Erde, den Anzug. Und er soll dort verwesen. Von Erde bist du genommen, da gehörst du hin und da sollst du auch wieder zu werden. Mehr bist du nicht. Ist zwar ein Wunderwerk der Schöpfung, aber es ist kein Schöpfungswerk, was im Himmel wiedergefunden wird. Es bleibt hier auf der Erde. Und deswegen sollen wir nicht da hinein unsere Hoffnung investieren, in den Anzug, sondern in den Herrn und sein Wort. Schrittweise werden wir also durch das prophetische Wort, durch die Zeit geführt und die Zeichen der Zeit werden uns erklärt. Nie im Vorgriff. Das ist ja auch eine große Gefahr. Ich kann mich noch entsinnen, also Bruder Nützold hat auch einmal damals dem lieben Bruder Margo gesagt, pass auf, dass du nicht ins Spekulieren kommst. Ja, man will ja gerne alles wissen. Es werden viele Bücher geschrieben, was da alles wird. Ja, es kommt ja doch anders. Das prophetische Wort ist uns gesagt, damit wir in Ruhe leben können. Und wenn es sich dann erfüllt, dann wissen wir, das ist es. Aber wir müssen nicht vorher alles wissen. Ja, da wird ja gefragt, na, wie wird denn das mit dem antichristlichen Reich? Ne? Der eine sagt so, der andere so. Dann taumelt man hin und her zwischen den Aussagen und weiß zum Schluss überhaupt nicht mehr, wer was ist. Weil man nicht geduldig ist und abwartet. Und möglicherweise kann es ja passieren, dass wir gar nicht mehr in dieses Reich kommen. Dass wir bereits vorher schon entrückt sind und dass wir vielleicht vorher unser Anzug schon abgelegt haben. Das Wissen nützt uns nur etwas für jetzt. Und das Wissen nützt uns etwas in Hoffnung auf die Zukunft. Gott macht alles gut. So wie es im Johannesevangelium auch steht, dass Jesus sagt, ihr sollt nicht traurig sein. ich habe euch eine Wohnung bereitet. Das ist Hoffnung. Na, dann ist ja alles gut. Haben wir kein Problem. Dazu ist es gegeben. Wie das alles im Detail geschieht, das müssen wir jetzt nicht wissen. Müssen wir auch nicht versuchen zu erforschen. Denn wo wir in die Zukunft hineinarbeiten, vergessen wir heute zu leben. Vergessen wir heute zu leben, weil wir ja immer dann mit der Zukunft nur beschäftigt sind. Wir sollen aber im Heute leben. Heute, so wir die Stimme Gottes hören. Denn jeder einzelne Tag, sagt der Herr, hat ja seine Schwierigkeiten, hat seine Plage. Jeder einzelne Tag. Und wenn wir da im Glauben durchkommen, na, dann sind wir schon auf der Seite des Siegers gewesen und können uns freuen. Da brauchen wir gar nicht an den morgigen Tag diesbezüglich zu denken. Der hat nämlich ganz andere Plagen, die wir noch nicht kennen. Da fallen wir vielleicht plötzlich mal um oder stolpern, das wissen wir heute noch gar nicht. Ist ganz neue Situation. Wir leben heute. Es bleibt also Glaube, so sagt es Paulus auch in 1. Korinther 13, Hoffnung und Liebe, wobei die Liebe die größte ist. Das bleibt. Wir bleiben im Glauben feststehen, in der Hoffnung, dass wir das alles richtig erleben und dass wir durch die Zeit richtig geführt werden und in der Liebe, die uns Gott ins Herz gesenkt hat, mit der wir uns auch gegenseitig lieben dürfen und auch die Menschen lieben dürfen, die noch im Abseits stehen, dass sie sich dort rufen lassen. Alles kommt zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit kriegen wir geöffnete Augen für die notwendige Erkenntnis. Im Übrigen, auch für die Sammlung Israels haben ja auch die Väter schon Ausschau gehalten und dachten, naja, in der Schrift steht das ja. Aber sie konnten noch gar nicht erkennen, wie das funktioniert oder ob das überhaupt funktioniert. Selbst Martin Luther schrieb ja als Anmerkung im Römerbrief, es geht daraus hervor, dass zur letzten Zeit das Volk Israel selig wird. Ja, wie geht denn das? Das wusste keiner. Man hielt Ausschau. Ja, da steht was vom Antichristen, da könnte ja der Papst sein. Ja, das war er nun nicht, ja. Aber sie beschäftigten sich damit und wir sehen das vor Augen jetzt. Und jetzt können wir sagen, das ist es. Das ist es. Und darauf sollen wir immer warten. Alles zu seiner Zeit, da bekommen wir geöffnete Augen für notwendige Erkenntnis. Also das Wort notwendig ist dabei. Wir müssen nicht alles wissen. Und nicht glauben, dass wenn wir viel wissen, gefallen wir Gott besser. Wir müssen nur das Notwendige wissen für unser Leben. Nur das, was uns angeht und wie wir handeln und wandeln sollen. Darum sagt ja auch Johannes ganz einfach, lasst uns einfach ihn lieben. Er hat uns zuerst geliebt. Und in der Liebe ist alles eingebettet, er wird uns führen. Wir vertrauen ihm unser Leben ganz an. Wir überlassen es ihm und er wird es wunderbar bestimmend leiten. Alles zum Besten. Und dann sagt Petrus, bleibt fest darin, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dieser Morgenstern ist ja Jesus Christus. Das lesen wir auch am Ende der Offenbarung. Er ist der helle Morgenstern, Offenbarung 22, Vers 16, bis er aufgehe in unseren Herzen. Mit anderen Worten, alles, was noch unklar ist, wird dann klar bei der Wiederkunft Jesu. Denn nicht umsonst, sagte Johannes, wenn wir ihm begegnen, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und der Herr hat auch gesagt, dann habt ihr keine Fragen mehr. Dann ist alles klar. Der Morgenstern, der helle Tag, der bleibende Sieg, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich, ist dann vorhanden. Jesus Christus ist also dieser helle Morgenstern, diese herrliche Vollendung und Zusammenführung der Gemeinde mit ihm, die Vollendung des Liebeswerkes Jesu und die Freude, die himmlische Hochzeit erleben zu dürfen in dem himmlischen Jerusalem, macht alles klar und bildet den Schlusspunkt der Erlösung und der Freude. Alle Anfechtungen und Kämpfe sind dann gegenstandslos. Sie kommen nicht mehr auf. Die Freude ist dann vollkommen. Bis dahin, sagt Petrus, haltet einfach das prophetische Wort fest. Es ist fest, es verlässt den Inhalt nicht, es stärkt euren Glauben. Ihr sollt einfach immer schrittweise neu darauf eingehen. Denn Jesus ist gekommen. Die allergrößte Verheißung hat sich erfüllt. Die Erlösung ist gekommen. Alle eure Sünden sind vergeben. Der Tod ist ein für allemal besiegt. Wie es im Hebräerbrief steht, mit diesem einen Opfer hat Jesus die vollendet, die da selig werden. Vollendet, das Wort vollendet, muss man einfach unterstreichen. Wir sind durch den Glauben in Christus vollendet. Und darum sollen wir uns ganz auch auf seine wegweisende Rede durch die Zeit verlassen. Petrus sagt einfach, verlasst euch als Kinder Gottes auf euren Herrn, auf sein Wort. Denn wer ihn sieht, sieht den Vater. Wer sein Wort hält, hält des Vaters Wort. Wer an ihn glaubt, glaubt an den, der ihn gesandt hat. Und er ist gerettet in Ewigkeit. Und das brauchen wir für die letzten Tage ganz fest in uns, dass wir so durch die Zeit gehen, auch wenn wir später wieder nach Haus, nach Berlin oder in unser Gedinge kommen. Soweit zu diesem Abschnitt über das prophetische Wort, über das leitende Wort, das Wort, das uns im täglichen Leben weiterführt und Freude bereitet.